Diese Folge wurde aufgezeichnet im Restaurant Rhythms im Jazz in the City Hotel im 6. Bezirk in Wien.
Ich bin halt trotzdem noch der Radprofi und ich komme dann, keine Ahnung, den Berg hoch, bieg rechts rüber und so eine geile Aussicht. Und ich denke mir, das wäre jetzt eigentlich ein cooles Instagram-Bild gewesen und fahre einfach weiter.
Ja, es ist kein Job wie jetzt, sage ich mal, ein Lehrer, der eine super große Relevanz hat, wo man sagt, okay, das ist ein sehr großer Mehrwert, Kindern das beizubringen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich auch einen Mehrwert bieten kann.
Am Ende sind wir alle ganz emotionslos gesagt natürlich Söldner. Also man hat nur eine sehr befristete Zeit, um eben auch Geld eben mit dem Sport zu verdienen. Und ich glaube, das ist sehr legitim.
Ich bin immer ganz begeistert. Dann sehe ich da eine Frau auf dem Rennrad an der Ampel stehen und an der nächsten Ecke wieder. Und das macht mich einfach super, super glücklich.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von Sport und Kontext, dem Sportpodcast mit gesellschaftsrelevanten Themen. Weil es im Sport um mehr geht als nur Punkte, Tore und Bestzeiten. Wir melden uns heute aus dem wunderschönen Jazz in the City Hotel in Wien und uns gegenüber sitzt der 10-fache Tour de France Teilnehmer und Olympiasechster im Straßenradrennen, Marco Haller. Hallo Marco.
Grüß euch in die Runde.
Mindestens genauso freuen wir uns über unseren zweiten Gast. Sie ist aus Mainz angereist, hat in jungen Jahren Triathlon als Leistungssport betrieben und ist heute Deutschlands wohl größte und wichtigste Radsport-Influencerin. Julia Schuler, herzlich willkommen.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Und wir sind
Matthias Köb, Gründer von Büro Balanca und Herausgeber von Sport und Kontext.
Und Daniel Warmuth, Sportreporter beim ORF.
Mit unseren Gästen wollen wir heute über das Thema Radsport und Inszenierung sprechen.
Dabei geht es um Fragen wie ist Rennradfahren eigentlich cool geworden? Welche Rolle spielt die mediale Inszenierung? Welchen Anteil haben InfluencerInnen am Radsportboom? Und hat sich dadurch für den Profisport etwas verändert?
Julia, du hast fast 700.000 Follower auf Instagram. Ist Marco Haller einer davon?
Das weiß ich nicht, aber ich würde tendenziell sagen nein.
Falsche Antwort. Gestern habe ich mir ein bisschen durchstalken müssen, damit ich weiß, mit wem ich es heute zu tun kriege. Und du hast mir jetzt als Follower.
Einer mehr. Und ich bin stolz drauf, dass ich jetzt sogar hier so einen Profi als Follower habe. Vielleicht ändert sich das. Vielleicht ist er auch direkt wieder weg. Wir werden sehen.
Also ihr folgt euch jetzt gegenseitig.
Das war's
ja
nicht.
Ja, top. Cool. Sehr gut. Ich habe mich auch informiert.
Die Rennrad-Community ist ja dann doch grundsätzlich überschaubar groß. Seid ihr irgendwann einmal vielleicht über den Weg gelaufen?
Ich habe dich schon mal live gesehen, und zwar nämlich bei der Tour dieses Jahr. Also ich stand am Fuße des Mont Ventoux.
Ikonischer Berg. Bist du dann selber auch raufgeradelt?
Ja, vor euch.
Sehr cool. Du hast sie gar nicht gesehen beim Vorbeifahren.
Zu meiner Verteidigung, ich bin da sicher ziemlich am Limit angekommen. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war ich an dem Tag in der Spitzengruppe. Nachdem das nicht mein erster Aufstieg zum Ventoux war, habe ich gewusst, was noch auf mich zusteht. Das heißt, ich war wahrscheinlich im Tunnelblick.
Das Ding ist schon ein Brett, das habe ich dann auch gemerkt.
Julia, dein erster Sport war ja das Schwimmen. Und du bist über eine Projektwoche in der Schule dann zum Triathlon gekommen und somit auch zum Radsport. Was fandest du am Rennradsport oder am Radsport so super, so toll, dass das jetzt deine Hauptsportart geworden ist?
Ich bin überall früher mit dem Rad hingefahren, weil Busfahren war nichts für mich als Kind. Und was mich dann im Endeffekt auch so als Sport begeistert hat, dass man halt wirklich so viel rumkommt. Und auch wenn man zu Hause Rad fährt, man kennt auf einmal jedes Dorf umrum. Und es ist einfach super, super schön, diesen anderen Blick auf einmal zu haben.
In deiner Schulzeit, also in der Zeit, wo du mit dem Rennradsport angefangen hast, da war jetzt Rennradfahren nicht unbedingt cool. Es gibt einen Videopodcast, wo du sagst, cool ausgesehen habe ich jedenfalls nicht in meinen Männervereinsklamotten. Wann ist ein Radfahren cool geworden?
Naja, wahrscheinlich dann auf diese schön aussehende Art und Weise erst dann durch Social Media, wo dann vielleicht auch eine Radklamottenbrand kam, die vielleicht nicht 10 verschiedene Farben in einem Trikot benutzt hat. Und dadurch ist das, glaube ich, dann auch für Leute attraktiv geworden, die davor das eher belächelt haben und gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt in so ein hautenges Kostüm stecken muss und dann mit der Eierschale auf dem Kopf irgendwo rumfahre. Und ich glaube, das hat dann bei vielen Leuten nochmal Klick gemacht. Habe ich nicht gebraucht, bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Aber ja, am Anfang habe ich mich vielleicht auch für ein paar Leute da ein bisschen zum Affen gemacht, aber sehr, sehr gerne.
Marco, du bist ja schon ein bisschen älter, 34 ist kein Geheimnis. Wann war ein Radfahren für dich cool?
Für mich war Radfahren schon immer cool. Aber was ich da aufgreifen kann, was die Julia gesagt hat, das ist, glaube ich, wirklich eine Faszination, die der Radsport für mich als solches schon immer mitgebracht hat. Das ist nämlich der Bewegungsradius, den du hast. Weil zum Beispiel in der Corona-Zeit, Lockdown, jeden ist die Decke auf den Kopf gefallen, bin ich von Wien zum Wörthersee runter mit dem Radl gefahren. Und allein da jetzt über 300 Kilometer mit eigener Muskelkraft zurückzulegen, das ist für mich etwas, was mich schon immer fasziniert hat. Und dann noch dazu der Speed, den du eben am Rennrad generieren kannst. Deswegen war für mich von Anfang an klar, ich will so schnell wie möglich aufs Rennrad und das Mountainbike hinter mir lassen. Aber seit ich denken kann, tue ich Radl fahren. Das heißt, für mich war es schon immer cool.
Du hast aber Eishockey und auch Fußball gespielt in der Jugend, bist auch Ski gefahren. Warum wurde es dann der Radsport? Ist ja doch ungewöhnlich für einen jungen Menschen, da aufs Rad zu gehen.
Als kleiner Bub willst du eigentlich nur gewinnen. Und wenn ich jetzt beim Skifahren mehr gewonnen hätte, würde ich wahrscheinlich Skifahren. Wenn ich beim Fußball mehr Tore geschossen hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich noch Fußball spielen. Aber beim Radlfahren ist es mir richtig gut gegangen, habe sehr viel gewonnen. Und dann habe ich gesagt, ja passt, der Radsport ist es.
Und wie war es zu deiner Zeit? Wurde man da akzeptiert als Radsportler, weil das ja doch kein Sport war, der jetzt so en vogue war und unbedingt populär.
Tatsächlich hast du so in der einen oder anderen Schulklasse eher misstrauische Blicke gehabt. Was die Julia vorher gesagt hat, warum zieht sich einer hautenges Kostüm an? Wir haben noch dazu die Farben Pink und Violett gehabt. Man kann sich vorstellen, wie man sich da rechtfertigen muss als 14-Jähriger. Aber spätestens dann, wenn es Richtung Jugendolympiade oder Juniorenweltmeisterschaften gegangen ist und man da vorne mitfahren hat können, dann sind auch die Kritiker ein bisschen leiser geworden.
Du bist jetzt schon recht lange im Profigeschäft mit dabei, Marco. Wie viel Trainingskilometer legst du im Jahr zurück und wie viel Zeit beansprucht das?
Die Jahreskilometer belaufen sich immer so in Richtung 30.000. Das ist ein Fulltime-Job, keine Frage. Ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel es bei der Tour de France dann sind in einer vollen Woche, aber gut und gerne über 35 Stunden im Trainingslager und da kommen dann natürlich die ganzen Regenerationssachen noch dazu, die man ja eigentlich streng genommen auch noch mit in den Trainingsaufwand zählen muss. Es ist schon ein rechter Aufwand, aber wenn man gern macht, dann ist es halb so blöd.
Julia, du hast jetzt relativ große Augen gemacht, wie du diese Zahlen gehört hast. Wie ist es bei dir als Radsport-Influencerin? Wie viel Kilometer legst du so in einem durchschnittlichen Jahr zurück?
Also bei mir ist es eindeutig nicht so viel. Bei mir das Radfahren, ich glaube, es sind jetzt vielleicht so 6.000, 7.000 Kilometer.
Vielleicht ganz grundsätzlich für dich als Sport-Influencerin, wie wichtig ist die sportliche Leistung für deinen Beruf?
Also für mich persönlich, mir ist das schon wichtig. Wenn ich mir da was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das auf jeden Fall schaffen. Und da bin ich dann auch einfach stur, ein bisschen naiv und denke, ja, das kriege ich schon irgendwie hin. Wichtig jetzt für Sponsoren, jetzt wahrscheinlich auch im Gegensatz zu dir, Marco, ist natürlich nicht meine Leistung. Es geht eher darum, Leute zu inspirieren, zu zeigen, dass das Ganze vielleicht Spaß macht, manchmal auch nicht. Das kann man dann natürlich auch zeigen. Und dass man Leute dazu bewegt, Sport zu machen, rauszugehen. Und das hat viel, viel mehr Wert in meinem Fall, als jetzt eine bestimmte Leistung zu erzielen.
Also ist die Emotion, die du rüberbringst, wichtiger, wie die Leistung zu transportieren, die du sportlich erbringst?
Genau. Was ich manchmal vielleicht auch als ganz kleiner Ex-Profi-Sportler mir ein bisschen wehtut, wenn die Leistung so gar nicht zählt. Aber das ist halt der Unterschied. Deswegen muss ich nicht 30 Stunden die Woche trainieren. Das nimmt mir auch den Druck und das finde ich auch okay, dass es so ist.
Marco, für dich ist es essentiell wichtig, der Trainingsumfang und die Trainingsintensität und die Vorbereitung. Du hast in einem Interview mal gesagt, in der Freizeit bleibt das Rad in weiter Entfernung. Kann man da sagen, so einfach zum Spaß Radfahren gehen, das machst du jetzt nicht mehr?
Nein, absolut nicht. Aber ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, weil wenn ich, keine Ahnung, einen Juristen als Freund habe, werde ich auch nicht sagen, komm, geh mal in deiner Freizeit ein paar Verträge aufsetzen, ne? Das macht man einfach nicht. Also ich hole da lieber meine Golfschläger oder gehe tatsächlich jetzt auch ein bisschen laufen, wo ich den Kinderwagen vor mir herschieben kann oder solche Sachen oder genieße den See im Sommer, aber das ist eben scharf getrennt bei mir. Der Radsport war für mich schon oder ist schon seit langem eben ein Beruf und deshalb freue ich mich immer, wenn ich andere Sachen ausprobieren kann.
Julia, wie ist das bei dir? Trennst du da Freizeit und Arbeit beim Radfahren konkret? Also, dass du beispielsweise sagst, heute ist einfach eine Spaßausfahrt und heute ist eine Ausfahrt für die Contentproduktion.
Manchmal trenne ich das, weil ich halt auch einfach privat immer noch super gerne Rad fahre und dann natürlich auch irgendwie eine Runde mit Freunden drehe, wo ich kein Handy raushole, wo ich einfach das als Hobby mache. Am liebsten für eine Content-Produktion habe ich trotzdem einfach eine relativ normale Radfahrt, wo ich das dann integriere. Manchmal muss man das natürlich dann auch komplett separieren, wenn es irgendwie wirklich einfach eine Arbeit ist, die man auch abhakt, weil so ist das halt auch im Endeffekt. Das ist meine Arbeit. Ich muss da einfach auch ganz normal Arbeit verrichten. Aber wo ich noch glücklich bin, dass es halt wirklich auch noch mein Hobby ist und ich das wirklich sehr, sehr gerne mache. Und da hätte ich eine Frage an dich, nämlich.
Schieß los.
Wenn du jetzt aufhörst, sagst, okay, Profi-Radsport, es reicht mir jetzt. Hast ja jetzt auch ganz schön lange gemacht. Würdest du sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht 2 Jahre Pause, stell das Rad in den Keller, aber würdest du es wieder rausholen?
Ich habe tatsächlich genau gestern mit einem Kumpel über dieses Thema gesprochen, mit dem René Haselbacher, ist euch bestimmter Begriff, also der ist noch einmal ein Stück älter als ich, war auch Radprofi und ist gestern mit mir eben 3 Stunden trainieren gegangen. Und habe gesagt, okay, Chapeau, dass du dir das noch anziehst. Aber er hat gesagt, na, er genießt das voll. Und dann habe ich auch auf der anderen Seite eben meinen Trauzeugen, an meiner besten Kumpel logischerweise, den Bernie Eisel. Und der hat, glaube ich, 2019 seine letzte Saison gehabt und ich glaube, der war 2-mal am Radl seitdem. Also es ist wirklich, es gibt solche und solche und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, bei mir wird das Radl zumindest erstmal für eine Zeit sehr lang im Keller stehen, weil ich auch andere Sportarten so liebe. Aber trotzdem glaube ich, früher oder später wird das Radl wieder zurückkommen, weil es kommt ja nicht von ungefähr, dass ich so für diesen Sport brenne und das Feuer wird sicher nicht ganz erlischen, denke ich einmal.
Marco, vielleicht kurze Frage dazu. Hat das nur mit der Zeit zu tun oder mit dem Verletzungsrisiko?
Es ist tatsächlich so, dass wir ein paar Klauseln in den Verträgen drin haben, die uns vor solchen Sachen, ich sage jetzt einmal, bewahren. Aber da ist natürlich auch immer ein bisschen der Common Sense gegeben. Wenn ich jetzt dann quasi auf der Skipiste aufgewachsen bin, ist es jetzt das große Thema, wenn ich jetzt in den Feiertagen zwischen Weihnachten und Neujahr mir einmal auf die Pisten haue, ist das sicher kein Problem. Aber es geht eher darum, dass vielleicht der kolumbianische Teamkollege jetzt nicht Skifahren lernen muss, während er noch Radprofi ist und gutes Geld dafür bezahlt kriegt. Es geht eher in die Richtung und dass ich da jetzt nicht Bungee-Jumping gehe, versteht sich Affen selbst. Aber es ist tatsächlich eher der Zeitfaktor.
Julia, du hast schon kurz ein bisschen einen Einblick gegeben. Gibt es in deinem Beruf sowas wie einen typischen Arbeitstag? Und was mich auch interessiert, wie hoch ist der Anteil an, ich nenne es unter Anführungszeichen, Schreibtischarbeit bei deinem Beruf?
Am liebsten wäre ich immer nur draußen. So ist es leider nicht. Und einen richtigen Arbeitsalltag habe ich in dem Sinne auch nicht, weil im Sommer meistens, die Wochen damit voll sind, dass man irgendwie von einem Ort zum anderen Ort kommt und zwischendurch versucht, alles irgendwie im Tag unterzubekommen. Am Schreibtisch sitzt man schon relativ oft, gerade weil ich auch gar kein Management habe, was sich jetzt um die großen E-Mails quasi kümmert und ich versuchen muss, das irgendwie selber alles unter den Hut zu bekommen. Und das kostet natürlich auch einfach extrem viel Zeit. Und ja, mein Traumalltag ist eigentlich, okay, ich arbeite irgendwie vormittags, morgens wäre übertrieben, weil ich bin ein extremer Langschläfer. Den Bürokram ab, kann dann mittags schon eine Runde Sport machen, setze mich dann nochmal hin, esse irgendwie was Gutes, weil ich super gerne koche und arbeite was ab und am Ende kann ich nochmal Sport machen. So wäre der perfekte Tag.
Würdest du dir manchmal einen strukturierteren Arbeitsrhythmus wünschen oder genießt du das eh, dass es so heute hier, morgen da ist?
Ich genieße das, aber manchmal würde ich mir schon wünschen, dass da irgendwie ein bisschen mehr Struktur drin ist, dass mir vielleicht auch jemand auf die Finger klopft und sagt, hey, jetzt musst du aber mal was machen. Und ich versuche mich da selber hinzubekommen, dass ich da mehr Struktur selbst reinbringe.
Marco, für die Radfans unter unseren HörerInnen ist es sicher auch interessant, wie sieht so ein Tag bei der Tour aus?
Bei uns ist er ja von vorne bis hinten durch strukturiert. Um den Tag gut beschreiben zu können, muss ich eigentlich am Abend des Vortages beginnen, weil das ist der Moment, wo wir noch eine WhatsApp rauskriegen mit einem Spreadsheet, wo der genaue Timetable für den nächsten Tag eben auf ist. Das heißt, ich weiß schon, wann stehe ich auf, wann bin ich beim Frühstück, wann fährt der Bus weg, Wie lang ist es zum Start? Wahrscheinlich um 9 Uhr ein Frühstück, um 10 Uhr dann vielleicht Abfahrt und um 12.30 Uhr oder was dann der Start, 17 Uhr oder was eben Zieleinlauf. Dann hast du aber meistens nochmal eine Stunde, kann auch passieren, dass du noch 3 Stunden bis ins Hotel hast, kommst dann dort an, Stunde Physiotherapie, Abendessen und dann ist es eh schon wieder kurz vor Mitternacht.
Und diese 2 Stunden vorm Start, hast du da schon so eine Routine, dass du sagst, ja, ist jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes mehr oder ist da trotzdem noch immer so ein Kribbeln in der Luft?
Tatsächlich habe ich da überhaupt kein Kribbeln mehr. Also vielleicht vor der ersten Etappe noch ein bisschen einfach, um die Atmosphäre wieder zu genießen und aufzusaugen, da auf jeden Fall, aber dann vor den einzelnen Etappen überhaupt nicht. Jeder von meinen Teamkollegen nimmt es dann ein bisschen unterschiedlich. Wir sind da im Teambus, jeder hat einen richtig komfortablen Sitz mit seinen 7 Zwetschgen rund um sich und jeder macht das ein bisschen anders. Der eine hat seine Headphones drauf und hört ein bisschen Musik, der andere studiert ganz akribisch die Etappe und das Höhenprofil. Der andere telefoniert vielleicht noch mit zu Hause oder Family. Dann spätestens, wenn der sportliche Leiter in den Bus kommt und wir mit den taktischen Besprechungen beginnen, dann ist jeder bei der Sache.
Jetzt habt ihr beide Berufe, die ja öffentlich wahrnehmbar sind. Also ihr steht beide in der Öffentlichkeit und gibt ein öffentliches Bild ab. Könnte man auf der einen Seite ein bisschen neidisch werden, aber auf der anderen Seite gibt es sicher auch Schattenseiten einer Radsport-Influencerin und eines Radprofis. Julia, welche könnten das sein? Welche Schattenseiten würdest du sehen? Gibt es welche?
Naja, auf Social Media gibt es natürlich auch mal den einen oder anderen Kommentar, der jetzt vielleicht nicht ganz nett ist. Und ja, wie das halt so ist, die bleiben natürlich dann irgendwie mehr im Kopf als jetzt irgendwie die 10 Positiven im Verhältnis. Aber da muss man sich natürlich auch bewusst sein beziehungsweise das trennen können, dass das einmal Social Media und die Arbeit ist und dass es vielleicht aber auch noch eine private Julia gibt, die zwar viel auf Social Media zeigt, aber natürlich nicht, dass das ganze Leben darstellt. Und so versuche ich das immer zu trennen und dadurch so Sachen auch, ja, nicht so an mich ranzulassen.
Marco, wie ist das bei dir? Welche Schattenseiten gibt es da?
Kritiker sind natürlich immer da. Bei uns ist natürlich das viel mehr auf die Leistung bezogen. Also was ist er da wieder für schlechtes Rennen gefahren oder warum hat er diese taktische Entscheidung getroffen? Aber da bin ja ich wahrscheinlich der Erste, der da mich selbst eben kritisiert und eben schaut, wo hätte ich irgendwas besser machen können. Und es hat ja auch jeder Keyboard-Warrior irgendwie seine Daseinsberechtigung. Und wenn er sich da eben hinter einem Bildschirm versteckt, dann soll es so sein. Also mir lässt das schon eher kalt. Muss aber auch dazu sagen, dass ich ja nur einen Bruchteil der öffentlichen Aufmerksamkeit habe, was die Julia beispielsweise hat. Wenn ich jetzt in Belgien über den Hauptplatz in Brügge gehen würde, ist das eine ganz andere Sache mit 10 Tourteilnahmen als in Klagenfurt beim Lindwurm, weil da juckt es genau gar keinen und hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich sehe da jetzt eigentlich mehr Vorteile darin, weil ich kann mich komplett frei bewegen und tangiere da keine.
Dein Teamkollege Marius Meierhofer hat einmal im Rahmen der Tour de France in einem Interview gesagt, das Schwerste am Job des Profisportlers sei es, jeden Tag mental auf der Höhe zu sein. Denn manchmal hat man einen Tag, an dem man nicht so Bock hat und trotzdem muss man alles geben. Stimmst du dem zu?
100%. Also es ist ja jeden Tag eine Herausforderung. Der Radsport an sich bringt auch das Perverse mit sich, dass wir, ich sage jetzt einmal, 180 Leute am Start sind und nur einer gewinnt. Das ist ja eigentlich auch komplett was Absurdes, auch wenn es immer noch ein Teamsport ist und es schon auch was gibt, wenn da der Teamkollege eben gewinnt, aber de facto ist es immer noch eigentlich ein sehr undankbarer Sport, der mit viel mehr Niederlagen eigentlich dich überhäuft als mit Siegen. Aber ja, prägt einen bestimmt, aber ich bin gewusst, auf was ich mir einlasse, mehr oder weniger.
Julia, im Kontext mit deinem Job als Influencerin hört man ja oft Sachen wie, das ist kein richtiger Beruf, was macht die, das ist ja einfach, die macht Videos und postet ein paar Bilder und verdient dadurch Geld. Was entgegnest du den Leuten? Und gibt es solche Momente, wo man überhaupt keinen Bock hat und trotzdem liefern muss?
Wenn so Leute sagen, naja gut, ist das nur, ja, man postet nur ein paar Bilder und dafür kriegt man dann Geld und was ist das eigentlich? Ja, es ist kein Job wie jetzt, sage ich mal, ein Lehrer, der eine super große Relevanz hat, wo man sagt, okay, das ist ein sehr großer Mehrwert, Kindern das beizubringen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich auch einen Mehrwert bieten kann, weil ich hoffentlich viele Leute dazu bringe, Sport zu treiben und dadurch glücklicher zu sein.
Könnt ihr irgendwie nachvollziehen oder anders gefragt, kann man da drüber gehen, über diese mentale Hürde, oder wie schafft man es, drüber zu gehen, Marco, wenn man wirklich einen Tag hat, wo man sagt, kann man gar nicht vorstellen, heute aufs Rad zu gehen? Oder gibt's den gar nicht?
Nein, den gibt's ganz oft, aber dann wird der Radsport in meinem Fall eben zum Beruf, und mich fasziniert immer das Gefühl, das ich dann habe, wenn ich diese Trainingseinheit absolviert habe, ist das so eine Genugtuung. Und ich weiß nicht, so könnte ich mir es bei dir auch vorstellen, wenn dann das Reel rausgeht oder der Content hochgeladen wird, und sagen, wow, und das kommt vielleicht noch richtig gut an, dann weißt du einfach, ja, es hat schon Sinn gehabt.
Das stimmt. Also diese Zufriedenheit, dann trotzdem was geschafft zu haben, worauf man jetzt vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so Lust hatte, vielleicht auch selber über sich hinaus zu gehen und zu sagen, so, und genau deshalb vielleicht mache ich das jetzt gerade trotzdem. Das ist schon ein schönes Gefühl, obwohl ich, glaube ich, auch ganz ehrlich sagen muss, dein Tag ist durchgetakteter, dein Tag ist viel fremdbestimmter als wahrscheinlich meiner, und ich kann dann zweifelsfrei wahrscheinlich noch mehr eigene Entscheidungen treffen.
Ist gut möglich, aber ich habe mich selbst auch immer so eingeschätzt, dass ich zum Beispiel mir wahrscheinlich auf einer Universität schwerer getan hätte als aus einer Fachhochschule, weil eben die Struktur auch etwas ist, was meinem Charakter besser zugutekommt. Vielleicht bin ich sonst eher ein fauler Typ, der den Tritt in den Hintern durchaus von jemandem Außenstehenden braucht. Und deshalb habe ich auch großen Respekt eben an so einer Sache, wenn du sagst, hey, du musst da wirklich alles selber in die Hand nehmen, weil de facto ist ja auch so, dass desto mehr du machst, desto mehr kannst du auch damit generieren. Und im selben Atemzug musst du natürlich die Balance bewahren, weil man kann, wie man in Österreich schon so schön sagt, nicht auf jeder Hochzeit tanzen.
Das stimmt, da muss man gucken, wo man gerne tanzen will.
Julia, auf deinem Instagram-Account ist eigentlich größtenteils so positive Vibes zu sehen. Wäre jetzt meine Einschätzung. Stimmst du dazu?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich bin generell auch ein sehr positiver Mensch, der einfach immer wirklich gerne den Sport einfach gemacht hat. Und das ist halt auch im Endeffekt das, was ich gerne zeigen will. Natürlich gehört auch manchmal dazu, dass irgendwas nicht funktioniert. Im Endeffekt zeige ich das, was gerade passiert und was für mich relevant ist.
Und ist es dann Teil des Jobs, dass es halt trotzdem so aussieht, als hättest du richtig Lust drauf?
Nee, also wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, dann setze ich mich vielleicht eher an den Laptop und schreibe ein paar E-Mails, als jetzt zu sagen, okay, ich nehme jetzt aber das und das Video auf. Also da muss man dann schon ein bisschen gucken, dass das natürlich auch passt. Und das wäre ja dann auch komplett unauthentisch, da jetzt in die Kamera zu lächeln und zu sagen, ja, und jetzt geht's los und alles ist super.
Langfristig wäre es wahrscheinlich auch schwierig, die Glaubwürdigkeit zu behalten, wenn man das Gefühl hätte, sie hat jetzt halt überhaupt keinen Bock und grinst trotzdem in die Kamera, und das kommt ständig vor. Das wird deinem Account wahrscheinlich langfristig auch schaden, wenn du da so ein quasi gespieltes Bild regelmäßig nach außen transportieren würdest.
Ja, auf jeden Fall. Also das würde, glaube ich, gar nicht funktionieren, und vor allem, ich glaube, man sieht mir das auch sehr an, wenn ich auf irgendwas keine Lust habe. Und ich mache den Sport schon lange, weil mir das genau Spaß macht. Und ich muss auch nicht mit jedem Trend mitgehen. Und ich suche mir das raus, was auch wirklich zu mir passt.
Marco, bei dir ist es so, du kannst an einem Tag, wo du richtig schlecht drauf bist, nicht sagen, okay, heute mache ich Schreibtischarbeit. Muss man sich da an einem schlechten Tag auch mal ein bisschen zusammenreißen, dass man sich nicht daneben benimmt?
Also was auf jeden Fall bei mir immer ein großes Thema ist, sind meine Emotionen, und die können sehr hitzköpfig sein, auch gegenüber Teamkollegen, und das ist eigentlich schon schlimm genug, aber dann kann es natürlich oft noch komplizierter werden, wenn es dann irgendwo eine Kamera oder ein Mikrofon eben gibt, was da noch eingeschalten ist. Und deswegen hat man beim alten Team immer der Teamchef gesagt, Marco, bevor du in die Mixzone gehst, erstmal 500 Meter runter, 500 Meter rauf, und dann fährst du erst durch die Mixzone. Ich sage dann auch immer zu meinen jüngeren Teamkollegen, sage, Jungs, ich will Emotionen sehen, weil wenn du in den Bus kommst und sagst, ah, wir haben das Rennen heute verkackt, ist halt so, dann ist ja das große Problem für mich, weil es musste ja auf den Senkel gehen, dass du heute das Rennen eben nicht gewonnen hast oder dass du extrem schlecht gefahren bist, und deswegen will ich Emotionen sehen. Es gehört dazu, da ein bisschen hitzköpfig zu sein, aber natürlich muss man das schon im Rahmen und trotzdem irgendwie mit einem gewissen Respekt über die Bühne bringen, spätestens eben dann mit einer Entschuldigung des Ausmerzens.
Bist du da mit der Routine auch ruhiger geworden, oder ist es noch ähnlich wie zu Beginn deiner Karriere?
Also ich glaube, während dem Rennen hat sich nicht wirklich viel getan. Was mich tatsächlich ein bisschen geerdet hat, würde ich sagen, ist vielleicht der Golfsport, weil das wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, dass du mit roher Gewalt eben nichts bezwecken kannst, während wenn ich jetzt am Radl eben angefressen bin, dann fährt ja das Radl zumindest temporär schneller. Aber der Golfball fliegt halt überhaupt nicht weiter, sondern vielleicht gar nicht. Und das hat mich schon vielleicht in diese Situation oder in diesen Status gebracht, wo ich sage, pass auf, es ist etwas schief gegangen. Halt mal eine Sekunde zumindest inne und überlegen mal, wie man am besten aus der Situation rauskommen, bevor wir da jetzt gleich komplett ausrasten. Aber ihr rast dann trotzdem gern aus.
Jahr für Jahr sind ja mehr Kameras auf euch, auf dich gerichtet, auf das Team. Auch du hast deine 700.000 Follower ja nicht umsonst bekommen, sondern auch, weil es eben einen extremen Radsport-Boom gibt. Eigentlich seit 2020, seit der Corona-Zeit, ist das richtig explodiert. Julia, zu der Zeit hast du auch dein erstes Rennradfoto auf Instagram hochgeladen. Wie hat sich das dann entwickelt, dass du zur Radinfluencerin geworden bist und das zu deinem Beruf machen konntest?
Ja, also geplant war das schon mal nicht. Ich dachte, ich teile das einfach mal, weil das sieht ja meistens ganz schön aus und ist ein schönes Foto. Und warum denn eigentlich nicht? Ich wusste, dass es Sportinfluencer gibt, aber ich wusste jetzt nicht, dass das auch so ein ganz eigener Bereich ist. Und dieser Bereich dann sogar Rennradinfluencer, der hat sich ja dann auch erst aufgebaut. Und ich glaube, ich bin zu einem guten Zeitpunkt da aus Versehen quasi eingestiegen, wo dieser Boom gerade erst, ja, der war noch klein, aber man hat schon gemerkt, da kommt irgendwas. Und ich glaube, dann bin ich mit dem Ganzen auch einfach gewachsen und habe von Jahr zu Jahr gelernt, okay, was passiert da eigentlich? Was kann denn daraus werden? Und mein größtes Highlight daran war dann eigentlich auch irgendwann ein Fahrrad dahingestellt zu bekommen. Und ich freue mich immer noch wie ein Loch im Bauch, wenn das dann diese Arbeit dazu kommt, dass ich auf einmal dieses Fahrrad, diesen materielles Ding dann komme.
War das der Moment, wo du vielleicht gedacht hast, ab jetzt funktioniert's?
Ja, aber da habe ich noch lange nicht daran gedacht, dass das irgendwie wirklich ein Beruf sein kann.
Marco, du bist seit 2013 Radprofi. Hat sich für dich als Profi durch diesen Boom irgendwas verändert? Hat auch der Profi-Radsport wieder mehr Aufmerksamkeit? Und wenn ja, welchen Anteil haben deiner Meinung nach auch die Influencer und Influencerinnen an diesem Aufschwung?
Für uns, glaube ich, ist das eigentlich ein riesen Mehrwert, was Radsport-Influencer mit sich bringen, weil sie eben einfach Leute abholen und den Sport quasi nahe bringen, die jetzt nicht über mich als irgendwie Cycling-Nerd eh schon dabei sind. Und das nächste ist natürlich, die Radsportindustrie freut sich, glaube ich, weil es werden mehr Klamotten verkauft, es werden mehr Räder verkauft, es gibt coolere Designs, es gibt lässigere Brillen und also ich sehe da eigentlich nur Benefits.
Gutes Stichwort, wenn man so 15 Jahre zurückdenkt, wenn man da eine Tour rund um Wien herum gemacht hat, da hat man vielleicht so 15, 20 Menschen getroffen, die in irgendwelchen alten Teamtrikots angezogen waren. Wenn wir heute an einem schönen Samstag um Wien herum Radfahren gehen, dann trifft man ganze Gruppen von 20 bis 30 Leuten, die alle von Kopf bis Fuß durchgestylt sind. Frage zuerst an dich, Julia. Welchen Anteil daran hat deine Arbeit?
Ich glaube, das, was Marco auch gerade gesagt hat, ich glaube, durch Social Media, durch Rennrad-Influencer wurden sehr viele Leute abgeholt, die wirklich noch gar nichts mit diesem Sport zu tun hatten und die ganz neu auch bereit waren, in diesen Sport einzutauchen. Und da haben natürlich dann auch schickere Accessoires, schickere Klamotten eine große Rolle gespielt und diesem Einstieg wahrscheinlich auch einfach ein bisschen runterzufahren vom Gedanken her, okay, ich mache mich jetzt vielleicht nicht ganz zum Affen in meinem rosa-blauen Einteiler oder was auch immer. Natürlich ist trotzdem noch eine große Hürde da, weil es einfach ein super teurer Sport ist. Aber es ist schön zu sehen, wie viele Leute man wirklich abholen kann, wie viele neue Leute man wirklich zum Radsport führt und die dann im Endeffekt vielleicht auch ein, zwei Jahre später am Rand von einer großen Tour stehen und völlig hyped bei diesem Sport sind und dass man da Leute auch einfach an die Strecke bringt bis hin dann zu diesem Profisport und dass die den auch richtig feiern. Das ist ein geiler Sport.
Das ist natürlich das Wichtige für uns auch, genau was Julia sagt. Also desto mehr Leute an der Strecke sind, desto besser. Der Radsport hat eh schon das Problem, dass wir kein Ticketing betreiben können. Wir haben kein Stadion oder sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen es eh über die Masse machen. Und ja, desto größer der Radsport wird, desto besser für alle wahrscheinlich in dem Fall.
Also beurteilst du es auch positiv, dass Radsport auch so zu einem Lifestyle geworden ist?
Ja, absolut. Jetzt, wenn man dann auch draufkommt, man kann dann vielleicht zu einem Café fahren, das eh die besseren Croissants hat, das aber 30 Kilometer weit weg ist, ist das ja ein Win-Win für alle.
Julia, ebenfalls ein großer Unterschied zu unseren Ausfahrten vor 15 Jahren ist es vielleicht, dass man damals kaum eine Frau eigentlich am Rennrad getroffen hat. Mittlerweile erlebt aber der Radsport sowohl im Hobby als auch im Profibereich immer einen riesen Aufschwung. Siehst du dich auch ein bisschen als Role Model?
Ich habe jetzt, sage ich mal, nicht mit der Intention tatsächlich, ganz ehrlich gesagt, damit angefangen, dass das so passiert. Aber ich finde es wunderschön, dass es so ist. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich ganz viele Frauen dazu motiviere, aufs Rad zu steigen. Und bei mir war das früher auch so. Ich habe mit dem Rennradsport angefangen und ich hatte eigentlich nur männliche Teamkollegen. Und mit denen habe ich diesen Sport auch gemacht. Und 2018 war ich bei meinem ersten Social Ride, was für mich auch nochmal eine ganz neue Erfahrung war, aus dieser Vereinsbubble rauszukommen und in diesen Hobby-Fahrradsport zu gehen. Und da ist mir aber natürlich auch direkt aufgefallen, okay, zu Peak-Zeiten waren das dann 80 Leute bei so einem Social Ride und dann war ich aber die einzige Frau. Und das hat sich halt echt in den letzten, ja, 3-4 Jahren so gewandelt, dass es ja wirklich inzwischen Social Rides nur für Frauen gibt, dass wenn ich bei mir zu Hause rumfahre, ich bin immer ganz begeistert. Dann sehe ich da eine Frau auf dem Rennrad an der Ampel stehen und an der nächsten Ecke wieder. Und das macht mich einfach super, super glücklich.
Das ist ja auch im Profi-Radsport so, wenn man sich anschaut, Marco, wie die Tour de France der Frauen vermarktet wird, wurde das alles schon sehr professionalisiert. Hast du eine Erklärung dafür, warum der Frauenradsport so lange eigentlich praktisch keine Rolle gespielt hat?
Na, tatsächlich schwer zu sagen oder gar nicht zu erklären, eben für mich, aber es ist eigentlich nur logisch, dass es so passiert. Der Radsport der Frauen boomt komplett, ist angesprochen. Die Tour ist voll auf den Hype-Train da quasi aufgestiegen, aber es ist ja eigentlich nur eine logische Konsequenz, weil warum sollen die Mädels nicht genauso Radl fahren wie wir? Also ergibt sich ganz logisch von sich selbst. Ja.
Wie ist es bei den Zuschauern bei den Rennen? Ist schon noch sehr männerlastig, oder?
Das Publikum im Radsport hat sich schon markant geändert. Während es wirklich vor 10, 15 Jahren noch die alte Generation der Großväter, nenne ich sie jetzt einmal, am Streckenrand gestanden ist und vielleicht die Enkelin mitgehabt habe, ist jetzt auch die Tour, du wirst dann bestätigen können, das ist wirklich zum Radsportfest geworden. Die Jugendlichen, jungen Erwachsenen hauen sich da irgendwo auf den Berg, schmeißen den Griller an, es wird Bier getrunken, es wird Party gemacht, laut Musik gespielt, alle Nationen auf einen Haufen und das ist, glaube ich, etwas, was mir beim Radsport so beeindruckt. Also da kann wirklich der Fan vom Vingegaard neben Fan vom Pogacar stehen und sie trinken trotzdem gemeinsam ein Bier. Im Fußball, wenn da keine Zäune und Securities dazwischen wären, würden sie sich die Köpfe einschlagen. Und das ist schon etwas wirklich Tolles, was der Radsport da mit sich bringt, dass der so international ist und dass es keine Grenzen gibt.
Kannst du die Eindrücke von der Strecke bestätigen, Julia? Du hast gesagt, du warst letztes Jahr dort.
Auf jeden Fall. Der Radsport ist ja einfach so ein Sport, den man so hautnah mitbekommen kann. Und das hat man ja eigentlich in keinem anderen Sport, dass wirklich die Fahrer auf Zentimeter, manchmal auch ein bisschen zu nah tatsächlich, aber eher wegen den Zuschauern, dass man den Sport so verfolgen kann. Und es ist ja eigentlich so absurd. Man stellt sich das vor, okay, die Fahrer fahren diese 2 Sekunden vorbei und dann ist das ja eigentlich rum. Eigentlich ja eine absurde Vorstellung, dass man da extra dafür anreist. Aber das, was du gesagt hast, dieser Vibe, den das Ganze mitbringt, dieses Feiern, dieses Rundrum, was da alles passiert und wie die Leute drauf sind und was das für ein Miteinander ist, das macht das halt im Endeffekt aus.
Absolut,
und
absolut.
Deswegen, jeder soll mal zu einer Tour gehen, zum Rennen und das angucken, weil das steckt einen noch ganz anders an.
Das ist wirklich für mich auch immer nach wie vor unerklärlich, was das für ein Gefühl ist, wenn dann der Trost wirklich vorbeirauscht. Ich war zum Beispiel im 2018er Jahr verletzt und bin dann mit meinem damaligen Sponsor eingeladen worden, die Tour eben auf der anderen Seite des Zauns quasi zu begleiten. Und da haben wir genau das Gleiche gemacht. Am einen Tag haben sie uns irgendeine VIP-Tickets für ein Ziel organisiert, okay. Und dann am nächsten Tag hat es Barbecue in einer Spitzkehre auf irgendeinem Berg gegeben und das war einfach nur 3 Stunden Party und das Coolste, was es gibt. Und dann trotzdem, wenn der Hubschrauber kommt, wenn die ersten Motorräder kommen, kommt bei mir einfach Gänsehaut. Und ich freue mich, wenn es eben die Julia da bestätigt. Man muss sich das mal vor Augen halten und einfach selbst spüren. Es ist was Besonderes.
geködert worden sind, manche vielleicht auch durch die Netflix-Doku. Wie ist die Doku im Fahrerfeld wahrgenommen worden? Es hat ja durchaus auch Kritik gegeben dran. Also der Wout van Aert, der belgische Radprofi, hat sich beispielsweise ein bisschen aufgeregt darüber, dass zu sehr auf so zwischenmenschliche Dramen fokussiert wurde in der Doku. Daran anschließend auch die Frage, wie wichtig ist Inszenierung im Profi-Radsport geworden?
Naja, am Ende muss man mal ganz klar das in Relation bringen und sagen, es ist ja Entertainment, was da produziert wird und keine wissenschaftliche Dokumentation. Also ich verstehe den Wout, weil es ist natürlich doof, wenn dich die Leute von Netflix da in ein Licht rücken, was du vielleicht nicht willst. Aber ich glaube, da muss man vielleicht ein bisschen drüber stehen und das einfach so hinnehmen. Und ich sehe es so auch ein bisschen kritisch, kann also, wie ich gesagt habe, den Wout sehr gut verstehen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe da jetzt ein paar Behind-the-Scenes-Informationen, so läuft das also ab. Da gibt es ja eigentlich noch ganz andere Challenges, als nur den Sieger zu küren und hin und her. Dann hat die Doku ja trotzdem auch einen gewissen Effekt erfüllt. Und ich begrüße es sehr und finde es eigentlich schade, dass es nicht mehr so ist oder dass wir sie nicht mehr haben. Aber ich glaube, da gibt es ja mittlerweile ganz andere Formate auch.
Du fährst ja übers Jahr auch ganz andere Rennen. Also ich glaube, du bist 12-mal bei Flandern gestartet. Und
12 oder 13 vielleicht.
Paris-Roubaix, also die Frühjahrsklassiker. Das sind auch große Rennen, aber du fährst auch Rennen, die jetzt nicht so riesig sind. Ist man da ab und zu froh, wenn man beim Rennen dabei ist, wo jetzt nicht alles so inszeniert ist und so ein Riesenzirkus? Oder denkt man sich, es wäre eigentlich super, wenn es immer so wäre wie bei der Tour?
Spannende oder gefährliche Frage, möchte ich fast sagen, weil natürlich, desto mehr Hype und desto größer der Radsport eben gefeiert wird, sprich, so wie bei der Tour, desto besser ist es auch für uns. Aber es ist schon ein enormer Stress, den man da über einen Monat hat. Trotzdem will man jedes Jahr aufs Neue dorthin. Und deshalb begrüße ich es durchaus. Aber ich glaube, da muss ich mir schon auch den Spiegel vor Augen halten und sagen, pass auf, für mich ist es ja noch relativ einfach. Aber wenn du jetzt wirklich der Pogacar bist, die dann Security brauchen, um da eben in der Früh vom Hotel zum Teambus zu kommen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so lustig, aber das ist halt auch ein bisschen part of the game.
Die Zuschauer sind ja nicht immer gut drauf und mega happy.
Es hält sich Gott sei Dank in Grenzen, aber natürlich hat es immer wieder jetzt ein paar Vorfälle gegeben. Ich schiebe das schon auch ein bisschen auf den Grund, dass das Publikum eben jünger worden ist. Es fließt mehr Alkohol, die Hemmschwelle fällt ein bisschen und dann wird vielleicht irgendein Blödsinn gemacht, den man eigentlich nicht machen sollte, oder Fahrer angeschoben oder geschupft oder so irgendwas. Aber noch sind wir in einer guten Welt und das passt alles gut und der Radsportfan ist ja ein cooler Typ.
Julia, du hast in einem Interview einmal gesagt, dass Radsport ein sauschöner Sport ist, den man auch schön inszenieren kann. Jetzt gibt es ja grundsätzlich die Kritik an Instagram und sozialen Netzwerken, dass dort immer alles schön und perfekt ausschaut und das auch negative Auswirkungen haben kann dann. Also dass insbesondere junge Menschen das sehen und sich denken, ja, bin halt nicht schön genug oder eben ich bin nicht stylisch genug für den Radsport-Lifestyle. Wie schätzt du das ein?
Klar, es ist ein Thema, das man auch gucken muss, in welcher Art und Weise man das nach außen trägt und dann da natürlich auch eine gewisse Verantwortung hat. Ich habe zum Beispiel eine kleine Schwester, die ist 12 Jahre jünger als ich, macht auch Radsport und der muss ich natürlich auch manchmal ein bisschen erklären, der Radsport muss nicht immer schön aussehen, der muss nicht immer stylisch sein, der kann auch mal einfach nur Radsport sein, der kann auch einfach mal sein, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad von A nach B und alles andere ist komplett egal. Klar, da muss man irgendwie versuchen, so eine Grenze zu ziehen, aber im Endeffekt holt man halt mit schönen Bildern die Leute ab, um den Sport zu betreiben.
Aber was sagst du zum Beispiel deiner 12-jährigen Schwester, die jetzt auch cool ausschauen möchte? Kann man die ein bisschen bremsen und sagen, ja, es ist nicht wichtig, prima ausschaut?
Nee, man kann ihr sagen, hey, mach deinen Sport und solange du da Spaß dran hast und sich das für dich gut anfühlt, das ist das Wichtigste. Man muss einfach nur daran festhalten, das zu machen, was einem Spaß macht. Und da ist das Aussehen natürlich einfach nur Nebensache.
Bei dir, Marco, im Profizirkus, wie viel Wert hat der Style?
Mittlerweile ist es wirklich so, dass alles auf Schnelligkeit und Performance getrimmt ist und teilweise bündeln dich auch die ganzen Teamverträge oder individuellen Verträge so, dass du ja nicht einmal mehr wählen kannst, ob du jetzt rote oder blaue Schuhe anziehst, sondern die müssen da sein und man wird da schon irgendwie in eine Schachtel getrimmt, aber ich habe das große Verlangen, persönlich gar nicht wieder irgendwie jetzt selbst zu inszenieren. Und wir haben natürlich nicht die Chance oder die Plattform wie ein Fußballer, der da jeden Tag mit einer anderen Frisur oder irgendwas auftreten kann. So war es bei mir maximal einmal der Schnurrbart. Aber wie gesagt, bei uns ist eher wichtig, schnell zu sein.
Es gibt ja den Podcast Krachen gehen. Und da gibt es eine Folge, da machen sie sich so ein bisschen lustig über Sportinfluencer. Julia nickt. Kennst du die Folge?
Nee, tatsächlich nicht. Aber ich bin gespannt, was kommt.
Im Grunde ist es im Intro der Folge, da belächeln sie es ein bisschen, wenn Sportinfluencer so ein großes Ding draus machen, wenn sie beispielsweise einen Halbmarathon gelaufen sind und vergleichen das dann mit dem Profi-Radsport. Er erzählt dann, wenn sie in Belgien im Frühjahr irgendein Eintagesrennen fahren, das juckt nicht mal den Bauern, der da am Feld steht. Frage an Marco, du siehst das Sportinfluencertum und das, was die Julia macht, sehr positiv. Würdest du sagen, das ist die grundsätzliche Wahrnehmung unter den Profis?
Ja, es gibt auf jeden Fall Leute, die fühlen sich vielleicht echauffiert, wenn da irgendwie vermeintliche Expertenmeinungen kommen oder irgendwas verglichen wird. Aber ich werde dem Lewis Hamilton auch nicht erklären, wie er Formel-1-Auto zu fahren hat, obwohl ich trotzdem Autos toll finde und gern Auto fahren tue. Also es muss man ja nicht immer vermischen, aber am Ende steckt trotzdem irgendwie die gleiche Industrie dahinter. Also ich glaube, da ist Platz für alle und das muss man einfach nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich bin nur sehr open-minded, was sowas betrifft. Aber ich kann auch verstehen, wenn da sich einer vor den Kopf gestoßen fühlt. Aber ich glaube, dann ist das eher eine Eigenschaft, die sein Problem widerspiegelt, als die des Influencers.
Julia, vielleicht du noch. Was denkst du dir, wenn du so eine Aussage hörst?
Also es gibt immer solche Profiathleten und solche, und es gibt auch auf der anderen Seite solche Sportinfluencer und solche Sportinfluencer. Also ich finde, da kann man nicht immer, ganz blöd gesagt, alles über einen Kamm scheren, und jeder macht das nach seinem besten Ermessen, was er für richtig hält. Und nochmal, Profi und Influencer sprechen ja auch komplett andere Zielgruppen an, und das dann irgendwie zu einem zu machen, ist, also da ist kein Konkurrenzdenken da. Und wie wir das ja schon hatten, das ergänzt sich ja eigentlich einfach super. Und klar, wenn da jetzt irgendjemand eine Meinung hat und die so stark vertritt, dass man irgendwie die andere Seite damit irgendwie einschränkt, dann ist das vielleicht ein bisschen zu viel, aber kann trotzdem jeder machen, wie er denkt. Und ich glaube, dass das eine gute Ergänzung ist.
Auch du verdienst dein Geld in gewissem Sinne mit Radfahren und Sport. Würdest du dich als Profi-Sportlerin bezeichnen?
Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja hier schon die Daten verglichen. Ich kann da auf jeden Fall nicht mithalten. Und wie wir es ja auch schon hatten, das ist ja auch nicht mein Ziel. Es geht ja nicht darum, bei mir eine super krasse Leistung zu erbringen, sondern die Leute da anzustecken, auch Sport zu machen. Und deswegen bin ich auch ganz klar kein Profisportler.
Stichwort Geld verdienen sicher. Marco, im Fußball gibt es ja beispielsweise enorme Unterschiede, was das Einkommen betrifft, je nach Land und je nach Team, in dem man spielt. Von den Fans wird da den Profis gerne vorgeworfen, dass sie nur dem Geld hinterher wechseln. Diese Diskussion gibt es im Radsport eigentlich zumindest aus Fansicht nicht so stark. Gibt es im Radsport auch so große Unterschiede, und welche Rolle spielt da die Wahl des Teams?
Am Ende sind wir alle, ganz emotionslos gesagt, natürlich Söldner. Also man hat nur eine sehr befristete Zeit, um eben auch Geld eben mit dem Sport zu verdienen. Und ich glaube, das ist sehr legitim, wenn auch die Höhe des Vertrages am Ende eine Rolle spielt, für welches Team man sich entscheidet. Ich war da gerade unlängst in so einer Situation, wo das für mich eben aufgerollt worden hat müssen, und kann beide Seiten durchaus verstehen. Ich verstehe auch einen Fußballer, der nach China geht. Es braucht sich da keiner heiliger als der Papst machen.
Was meinst du da? Vor kurzem wurde was aufgerollt?
Bei der letzten Vertragsunterzeichnung ist es für mich auch darum gegangen. Da sind Verträge am Tisch gelegen. Und ich bin jetzt nicht zwingend dem lukrativsten gefolgt, wo ich aber gesagt habe, für mich muss das große Ganze passen. Ich muss Freude haben, das Team muss die richtige Philosophie mit mir haben. Und also ich habe da in keinster Weise beispielsweise einen Pensionsvertrag unterschrieben, sondern eher noch einmal richtig in Performance investiert, was ich da eben bei Duda gefunden habe.
Wie gut kann man leben mit dem Salär?
Man kann gut leben, steht außer Frage, aber du hast ja gesagt, ich glaube, zum Fußball fehlen einige Nullen hinter oder vor dem Komma, muss ich sagen.
Aber gibt es bei dir jetzt Erfolgsprämien?
Gibt es durchaus, ja.
Du wirst jetzt keine Zahlen nennen, klar. Aber wenn das Team unter die Top 10 bei der Tour de France kommt, oder was sind so Faktoren zum Beispiel?
Auch da habe ich es über die Jahre so erlebt, dass es Unterschiede gibt. Welcher Fahrertyp bist du? Jetzt bin ich eher der Helfer im Feld. Also das heißt, Es geht nicht darum, dass ich möglichst viele Radrennen gewinne, was natürlich auch nicht schlecht ist, aber ich bin auch oft dafür eingesetzt, dass Teamkollegen eben das Rennen gewinnen und dann wirst du auch belohnt, wenn eben ein Teamkollege das Rennen gewinnt. Aber natürlich, wenn es für dich selber klappt, ist es oft dann noch besser dotiert und ja, man hat auch eine Basis monatlich, mit der man arbeiten kann, aber grundsätzlich wurschtelt man sich so als Selbstständiger durch und versucht, dort und da eine Rechnung stellen zu können.
Julia, du bist auch selbstständig. Wie gut lebt sich's als Radsport-Influencerin?
Wenn man natürlich damit startet, denkt man nicht erstmal daran, dass man damit davon irgendwie leben kann. Was bei mir das Glück war, um diesen Einstieg ein bisschen leichter zu machen, dass ich halt das einfach während dem Studium gemacht habe und mich dann auch erstmal einfach über, wie gesagt, ein Fahrrad mega gefreut habe, über ein Radtrikot, was nicht für Männer ist, sondern mal für Frauen. Und jetzt klar, wenn man dann, sage ich mal, auch die 500.000 Follower erreicht, kommt dann irgendwann der Punkt, wo man dann auch sagen kann, okay, jetzt kann ich auch davon leben. Und ja, da bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich das habe und dass ich auch quasi wie in so einem Teamgedanken das machen kann, nämlich okay, ich habe meine Sponsoren für 1, 2, 3 Jahre und kann auch damit dann richtig planen. Weil das, finde ich, ist eigentlich so das größte Problem bei dem Influencer-Dasein, dass man sehr schnell von Woche zu Woche, von Monat zu Monat lebt. Und da bin ich sehr froh, dass ich inzwischen feste Teampartner habe, feste Sponsoren, wo es einfach gegenseitig auch passt und sich so dann auch ja in 2 Jahren irgendwo sieht.
Das Gesamtbild, das du nach außen transportierst, ist ja sehr wichtig. Du bist ja für dich eine Marke. Wie wichtig ist auch die Auswahl der Sponsoren?
Das ist super wichtig. Erstmal ist es, glaube ich, wichtig, dass die Marke einem wirklich gefällt, dass das Produkt gefällt, dass man sich damit identifizieren kann. Aber das nächste ist auch, dass das menschlich mit der Firma auch einfach passt, damit man irgendwie dann wirklich auch tolle Projekte in dem Jahr umsetzen kann oder in der ganzen Partnerschaft. Und davon lebt ja im Endeffekt auch mein ganzer Beruf. Deswegen, also wenn ich da blöde Entscheidungen treffe, dann kann das auch ganz schnell wirklich nach hinten losgehen.
Das ist ja ganz interessant. Mit deinen 700.000 Followern bist du eigentlich, wenn man es vergleicht mit den Radprofis, in der Top-Liga. Tadej Pogacar, glaube ich,
2,5 Millionen
und danach kommt einmal lange nichts.
Aber Vinegar zum Beispiel hat nur 900.000.
Ja, also du bist praktisch in der Liga mit einem Tour de France-Sieger in Wahrheit.
Da muss ich aber auch reinkrätschen. Naja, ich finde nur auf Social Media statt und ein Tour de France-Sieger, dem kannst du auch nicht folgen und du kennst ihn trotzdem. Also das ist schon nochmal ganz, ganz anders.
Ihr fischt ja bis zu einem gewissen Grad schon auch im gleichen Sponsorenpool. Seht ihr da irgendeine Form von Konkurrenzverhältnis auch in der Partnersuche oder ergänzt sich eher, wie das man konkurriert?
Dafür würde ich dir direkt einfach schon eine Frage stellen dazu. Und zwar, suchst du dir überhaupt selber Sponsoren aus oder läuft das eigentlich zu 90% eh übers Team? Und
Wir sind tatsächlich zu 99% eigentlich eingekesselt mit Teamsponsoren. Sprich, ich habe gar nicht viel Raum, eigene Sponsoren zu suchen oder zu finden, weil auch die Teamverträge natürlich immer stärker sind. In unserem Fall, die Radmarke BMC macht einen Vertrag mit dem Team Tour de Pro Cycling. Und solange ich mit dem Team Tour de Pro Cycling einen Vertrag habe, werde ich ein BMC-Rad fahren. Es sei denn, die würden irgendwo was wechseln. Wo jetzt unsere Sachen oder Businesses in die Quere kommen könnten, wäre ja eigentlich nur, wenn jetzt der Radhersteller hergeht und sagt, ich sehe eigentlich mehr Potenzial, wenn ich über den Breitensport gehe und habe keine Lust mehr, in den Leistungssport zu investieren und der Sponsor bricht bei uns weg und geht eben zu euch. Das ist das Einzige, aber ich glaube, in den meisten Fällen geht das eher Hand in Hand, weil du holst neue Leute zum Radsport, die Radmarke verkauft mehr Fahrräder und hat dann vielleicht auch wieder Chance, mehr in den Profisport zu investieren. Also ich glaube eigentlich eher, dass das eine Symbiose ist. Keine Ahnung, wie du das siehst.
Ich denke auch. Und dadurch, dass sich gerade auch so viele neue Marken gebildet haben, dadurch, dass dieser Boom ja kam, gibt es ja auch Marken, die sich wirklich komplett nur auf den Breitensport spezialisieren. Und aber auch Marken, die sagen, natürlich, wir haben dieses Profi-Portfolio und da gehen wir dann den Schritt Richtung, okay, wir sponsern ein Team und dadurch ist das wieder so komplett separiert und die Marken muss halt entscheiden, okay, welche Zielgruppe will ich denn überhaupt ansprechen? Und deswegen finde ich wieder, dass das da gar nicht so das große Konkurrenzdenken ist, beziehungsweise halt die Marke diese Entscheidung trifft und sagt, okay, ich bin eher Kategorie Profisport oder ich bin, okay, ich will mein Anfängerfahrrad verkaufen und deswegen gehe ich natürlich jetzt nicht auf die Profimannschaft, sondern suche mir vielleicht einen Influencer raus, der auch gerade erst mit dem Radsport beginnt.
Es geht vielleicht in dieser Geschichte auch darum, Öffentlichkeit zu erzeugen in gewisser Weise. Das machst du auf deine Art und ihr müsst es auch irgendwie machen im Profizirkus. Gibt es da vom Team auch vielleicht eine Vorgabe, wie man sich nach außen präsentiert oder wie man sich auch persönlich präsentiert, um da Sponsoren lukrieren zu können? Weil es geht ja jetzt teilweise nicht nur ums Team an sich, sondern auch um die Persönlichkeiten, die fürs Team unterwegs sind.
Auf jeden Fall ist eigentlich was relativ Wichtiges auch, weil das Team hat ja irgendwie auch das gute Recht, sich in einer gewissen Weise zu oder repräsentieren zu lassen und dass man da gewisse Guidelines hat, wie man eben Interviews führt, dass man vielleicht die Cappy vom Sponsor eben noch aufhat, wenn man zu einem Podium muss oder zu einem Fernsehinterview, versteht sich ja eigentlich von sich und ganz alleine. Und deshalb ist es ja alles, hat ja alles seine Daseinsberechtigung.
Du hast jetzt, glaube ich, 45.000 Follower auf Instagram. Betreust du den Account selber?
Also bei der Größe lässt sich, glaube ich, sehr leicht selber betreuen. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich es eigentlich total lustig finde, aber dann extrem faul bin. Oder ich drücke es anders aus. Ich verstehe sehr gut, wie viel Arbeit dahinter steckt, eben das in solchen Umfang zu machen. Weil ich habe es bei Teamkollegen, eben dem Rick Zabel, über ein paar Jahre mit ihm im Team gemerkt. Er hat damals seinen Podcast vorbereitet, hat auf Instagram gepusht. Also das ist schon richtig Arbeit. Und ich denke mir dann wieder, ja, ich bin halt trotzdem noch der Radprofi und ich komme dann, keine Ahnung, den Berg hoch, bieg rechts rüber und so eine geile Aussicht. Und ich denke mir, das wäre jetzt eigentlich ein cooles Instagram-Bild gewesen und fahre einfach weiter und lass das so ein bisschen durch die Finger gleiten. Weil ich glaube, es wäre schon cool auch, wenn ein Radprofi die Leute so mitnimmt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht, schaffe ich nicht. Bin in dem Metier nicht gut genug.
Aber gibt es da Bestrebungen von diversen Teams oder auch Verantwortlichen, dass man die Fahrerinnen und Fahrer mehr in die Pflicht nimmt, zu sagen, poste mehr oder mach mehr Content?
Vielleicht nicht zwingend in die Pflicht, was natürlich ist, beispielsweise, wenn ein neues Rad gelauncht wird, dann sagt man schon, hey, du musst das reposten, spread the word. Und auf der anderen Seite musst du, glaube ich, als Fahrer schon auch verstehen, dass du durchaus dir eine Marke aufbauen kannst. Und im Zweifelsfall, man weiß es nicht, wird dann vielleicht der Fahrer unter Vertrag genommen, der eine 500.000 Follower hat und nicht der was nur 50.000 hat, weil er natürlich eine größere Marke ist und vielleicht fahren sie ja gleich schnell Radlrennen. Also man weiß ja nie und das ist sicher kein Nachteil, aber wie gesagt, es ist auch mit viel Arbeit verbunden.
Kleine Nachfrage oder an beide eigentlich, die Frage von mit der Julia an. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens in Wahrheit. Wirst du auf der Straße erkannt? Kennen dich die Leute?
Ich wohne in Mainz bei Frankfurt und das ist da alles noch so ein bisschen, ich sag immer so heile Welt. Vielleicht auch nicht jetzt kriege ich Ärger, vielleicht jetzt nicht die spannendste Stadt, aber eine super, super schöne Stadt. Ich bin da zum Studieren hin und das ist alles so, okay, es gibt alles so ein, zwei Mal, aber das reicht ja eigentlich. Und da bin ich so für mich, würde ich sagen. Und sobald es dann aber natürlich irgendwie auf ein Event geht oder auf eine Sportveranstaltung oder sowas, dann wird man schon tendenziell eher diese Person des öffentlichen Lebens. Aber zu Hause bin ich zu Hause und da spricht mich eigentlich auch niemand irgendwie an.
Marco, du hast gesagt, ihr kennt nicht einmal jemand in Klagenfurt, wenn du über einen neuen Platz beim Lindwurm gehst, in deiner Heimatstadt.
Also um das so auszudrücken, ich glaube, wenn wir zwar gemeinsam über die Donauinsel fahren würden, wäre es vielleicht 50-50 und wir würden nur deswegen so viel erkennen, weil ich eben die Teamklamotten anhabe. Also ich glaube, die Szene gerade da in Wien ist wirklich auch so aufgebaut, dass der Profisport fast ein bisschen nebensächlich ist. Wir haben eigentlich auch nicht viel Radrennen da herum. Und aber ich finde es, wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich relativ entspannt, dass ich da nicht so in der Auslage stehe, obwohl das natürlich teilweise auch Vorteile mit sich bringen kann. Aber ich genieße es dann eher, wenn dann der Spotlight während der Tour de France im vollen Fokus auf einem ist oder wie wir es angesprochen haben bei den Klassikern in Belgien. Da ist es mir auch schon das eine oder andere Mal zum Vorteil gewesen, wenn ich fast am Flieger versäumt hätte und dann hast du auf einmal jemand bei der Airport Security, der mit dir tatsächlich vom Check-in bis zum Gate mit dir läuft und die Vorteile hast du dann natürlich auch hier und da.
Das sind die positiven Dinge, aber es gibt natürlich dann auch teilweise negative Dinge. Wir haben es zu Beginn der Folge schon angesprochen, Julia. Es gibt viele Kommentare auf Social Media, sowohl positive als auch negative. Liest du dir da alles immer durch und beantwortest du das auch?
Durchlesen tue ich es mir eigentlich schon, weil man macht das ja auch für die Leute und dann interessiert es einen natürlich auch schon, was die Leute darüber schreiben. Antworten, ich muss da mit niemandem eine Diskussion anfangen.
Aber Feedback ist dir schon wichtig?
Ja, natürlich.
Weil das ist ja auch die Währung eigentlich auf Social Media.
Ja. Klar, ja. Natürlich ist das wichtig und da bin ich aber dann auch sehr froh, dass das meiste Feedback natürlich sehr, sehr positiv ist. Und ich glaube, wäre das nicht so, dann würde ich mir wahrscheinlich auch die Frage stellen, okay, warum mache ich das eigentlich hier?
Marco, für dich ist das nicht der Hauptbestandteil des Berufs, Feedback über Social Media zu bekommen. Wie wichtig ist dir grundsätzliches Feedback, vielleicht auch vom Straßenrand, vom Publikum, von Leuten, die dir begegnen?
Es liegt ein bisschen in der Natur des Menschen. Jeder freut sich, wenn er irgendwo Zuspruch kriegt in dem, was er tut. Und das ist ganz natürlich, dass das auch ein Ansporn sein kann und dass man das auch genießen kann. Aber natürlich, gerade dann online oder auf irgendwelchen Foren geht es halt einmal schnell, dass Meinungen schneller gesagt werden, als es vielleicht im echten Leben passieren würde. Und glücklicherweise hält sich das bei mir sowieso in Grenzen, eben auch mangels meiner Präsenz. Aber ich würde auch sagen, ich kann da relativ gut drüber stehen und bin eh selbst mein größter Kritiker, so sehe ich das oft.
Gibt es im Profizirkus Fahrer, die darunter leiden?
Durchaus, dass das für manche Leute eben, die eine größere Marke darstellen als ich, beispielsweise letztes Jahr wieder Wout van Aert, Dwarsdorf-Lannen verloren hat, um das jetzt in Kontext zu bringen. Sie waren in einer 4-Mann-Spitzengruppe, 3 von einem Team und er wollte unbedingt das Rennen gewinnen und hat sich also seine Teamkollegen quasi aufopfern lassen für sich und versemmelt dann den Sprint und wird Zweiter. Und da hat es, glaube ich, schon ein bisschen sogenannten eben Shitstorm gegeben, auch nicht nur auf Social Media, sondern auch in den Tagesblättern und im Fernsehen. Und da muss man, glaube ich, schon drüber stehen. Aber das ist halt auch ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Man ist im öffentlichen Leben und Bereich eben unterwegs und muss da quasi dazu stehen. Und er hat eher Weltklasse reagiert in meinen Augen und einfach eine ehrliche Antwort rausgegeben und gesagt, Schatz, ich wollte diesen Sieg mehr als alle anderen, ganz offensichtlich. Am Ende hat er die Beine nicht gehabt und hat doof ausgeschaut, aber so ist das halt.
Julia, ein Thema, das ich noch gern ansprechen würde bei dir. Es gibt ja schon InfluencerInnen, die öffentlich darüber sprechen, dass sie extrem vielen sexistischen und auch auf ihren Körper bezogenen Kommentaren ausgesetzt sind. Also, weiß nicht, kennst du die Alina Jäger? Die hat in einem Interview mal erzählt, dass ihr ein Typ im Hinblick auf ihren Körper geschrieben hat, man sieht, dass du in letzter Zeit ganz schön viele Croissants gegessen hast.
Ja, natürlich muss man sich manchmal damit auseinandersetzen. Wie schon gesagt, es kommt tatsächlich nicht so häufig vor. Eher vielleicht in eine andere Richtung, die tatsächlich gerade am Anfang sehr, sehr stark vorkam, war, du sitzt irgendwie blöd auf dem Fahrrad und du machst ja gar nicht richtig den Sport und eher so die Kommentare in die Richtung, was mich wahrscheinlich sogar noch im ersten Moment viel mehr gekränkt hat, weil ich den Sport eigentlich schon so lange mache und mir das so wichtig ist und ich das auch mal, es fühlt sich immer so schlecht an zu sagen, dass ich das mal leistungsmäßig gemacht habe, weil das hier in der Form einfach irgendwie falsch klingt, aber das hat mich am Anfang wirklich gekränkt und natürlich beschäftigt das einen dann auch. Dann liegt man nachts im Bett und denkt noch drüber nach. Und ja, man muss das einfach versuchen abzuschütteln. Manchmal ist es leichter, manchmal ist es schwieriger. Und sich, glaube ich, darauf berufen, dass man selbst ist, dass man zu sich selber steht. Und in dem Fall, wenn man jetzt jemand sagt, du sitzt scheiße auf dem Fahrrad, dann kann ich sagen, ja, vielleicht denkst du das, aber ich sitze jetzt nun mal schon 15 Jahre auf dem Fahrrad. Vielleicht sitze ich seit 15 Jahren scheiße auf dem Fahrrad, aber nee, glaube ich nicht. Das passt schon so.
Marco, du hast in einem Interview 2013 einmal gesagt, wir, also Wendler und Pöstlberger und du, müssen uns klar sein, dass wir jetzt die neuen Vorbilder für die Jugend sind. Damals ist es aber ums Thema Doping gegangen, aber wenn wir jetzt das Thema Sexismus im Sport hernehmen, in deiner Rolle als Sportler und als Vater einer Tochter und eines Sohnes, welche Werte muss man da vermitteln, damit sich Sportlerinnen und Sportler nicht mit solchen Kommentaren auseinandersetzen müssen?
Naja, man muss ganz grundsätzlich einmal sich überlegen, welche Werte man vertreten will, weil die Werte gelten im Sport als auch im unter Anführungszeichen normalen Leben und da ändert sich eigentlich nicht viel. Was auf jeden Fall ein großer Punkt ist, ist eben, wenn man in die Rolle des Vaters kommt, glaube ich, muss man einfach doppelt überlegen. Da sind gewisse auch Handlungen, Vorbildfunktionen, beispielsweise man sitzt am Esstisch und hat das Telefon heraus und ist ja das ja schon ein Wert. Sollte man jetzt nicht am Esstisch sitzen und vielleicht einmal die Zeit als Familie genießen. Das sind ja auch schon Werte. Und natürlich, was ich da eben 2013 wahrscheinlich sagen wollte, und das sehe ich ja nach wie vor genauso, ich bin dann doch ab und zu wieder überrascht, wie viele junge Leute inspiriert von mir sind. Und das muss ich mir einfach immer wieder vor Augen halten, dass man sagt, hey, zurückkommend auf die Hitzköpfigkeit, vielleicht wäre es besser, dass du dich ein bisschen zügelst oder überleg dir einfach, was du in dem Interview sagst oder überleg dir, was du auch postest oder sonst dergleichen. Man ist trotzdem auch mit weniger Followern, man ist in der Auslage, die Leute schauen auf einen und ja, der gute alte Spiegel, der einfach hier und da vor das Gesicht gehalten werden sollte, der darf auf keinen Fall fehlen.
Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, haben wir noch ein kleines Quiz vorbereitet. Das funktioniert ganz einfach. Ich lese euch jetzt, oder wir lesen euch jetzt der Reihe nach 10 Fakten vor und ihr müsst erraten, um welche Sportart es sich handelt. Der erste Hinweis ist, dass die ersten Hinweise auf den Sport in die Zeit 2500 bis 1500 vor Christus zurückgehen.
Das ist nicht Radlfahren.
Wahrscheinlich Laufen oder so, Marathon. Stichwort hätte ich jetzt gesagt. Spontan. Oder Leichtathletik, irgend sowas.
Jetzt kommt ja der peinliche Fakt, dass ich Sport studiert habe und auch Sportgeschichte hatte. Das hätte ich jetzt vielleicht eher unter den Tisch kehren sollen.
Dazu passt vielleicht der zweite Hinweis. Es gibt Diskussionen darüber, ob es sich um eine Sportart handelt oder nicht.
Na, jetzt direkt irgendwie.
Schach.
Schach erledigt sich vielleicht durch den dritten Hinweis. 19% der Österreicher und ÖsterreicherInnen üben diesen Sport aus.
Das heißt, die ersten Vermutungen waren einmal falsch, weil sonst hätten wir ja keine anderen Hinweise gehabt. Ja. 90%.
19%.
Nicht 19.
19% der Österreicher. Also trotzdem relativ viel eigentlich.
Ja, ich glaube, mit Laufen warst du wahrscheinlich schon bei einer guten Tendenz.
Ist offensichtlich.
Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Leute so früh schon zum Spaß irgendwie gelaufen sind, weil, warum? Jetzt war ich erstmal noch bei Pferden und habe vorhin.
Ja, bei dir bist du gar nicht so schlecht, weil der nächste Hinweis ist, bei einer Form davon, also bei einer Form dieser Sportart, werden Ziegen mit einbezogen.
Jesus, Maria. Wo geht denn da jetzt die Reise hin? Jetzt bin ich eigentlich noch mehr verwirrt als vorher.
Also die Ziegen haben mich jetzt komplett rausgebracht, muss ich sagen.
Tatsächlich.
Bis ins 20. Jahrhundert war der Sport für Frauen verboten.
Gut, der Marathon war auch lange für Frauen verboten, aber nicht so lange.
Es ist wirklich traurig irgendwie, war vorher irgendwie...
Also es hat nichts mit Laufen zu tun,
so viel kann ich verraten.
Und nächster Hinweis...
Ziegen werden auch nicht schwimmen.
Seit 2016 zählt der Sport zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO.
Also das hilft jetzt auch nicht.
Also kann man vielleicht voll zusammenfassen, voll dass das ein weltweites Phänomen oder weltweite Sportart ist.
Ich habe 10 Fragen mitgebracht, das kann richtig lange dauern.
Ich glaube, da müsste uns auf die Sprünge helfen.
Nächster Hinweis, so etwas Exotisches machen wir hier nicht. Das hat die Ursula Leyen im Jahr 1968 als Antwort bekommen, als sie beginnen wollte, an einer deutschen Volkshochschule den Sport zu unterrichten.
Ich komme einfach immer noch mit den Ziegen nicht klar.
Was ich habe auch da, nur die Ziegen im Kopf. Ich war schon bei Ziegen.
Auf die Ziegen solltet ihr vielleicht nicht fokussieren. Nein. Nächster Hinweis wäre, westliche Reisende kamen im 19. Jahrhundert erstmals damit in Kontakt.
Also das heißt, der Sport kommt nicht aus dem Westen.
Irgendwas Chinesisches, Indisches. Dann hast du dann immer schon viele... Was ist denn dazu? Polo? Na, Polo ist es eigentlich nicht. Vielleicht irgendeine Commonwealth-Geschichte.
In seiner ursprünglichen Form umfasst diese Sportart sehr intensive Praktiken wie stundenlanges Atemanhalten und strenge Askese inklusive des Zurückhaltens der Samenflüssigkeit. Yes. In seiner ursprünglichen Form.
Yes. Der Kamasutra.
Schon wieder bei den Ziegen.
bevor der Abschlusshinweis kommt, würde ich sagen, es gibt in jeder Stadt.
Bei Yoga?
Richtig!
Uiuiuiui.
Ich kann 7 Hinweise rausschneiden, damit man nicht ganz so blöd ausschaut. Es war ein weiter Weg.
Ja, ich glaube, das war's. Wir haben heute viel über Radsportboom, Radsport als Lifestyle und Vorbilder gesprochen. Deshalb zum Abschluss, wenn jemand überlegt, mit dem Rennradfahren anzufangen, mit welchem Satz, Julia, würdest du sie oder ihn motivieren?
Fang einfach an. Es ist komplett egal, wie du da am Anfang aussiehst. Leih dir das Fahrrad von irgendeinem Freund, probier es aus und hab Spaß dran und dann kannst du dich da immer noch steigern. Mach's einfach, komm raus, genieß die Natur.
Ich würde sagen, du musst gleich eine gute Hose kaufen, weil sonst wirst du nicht lange dran Spaß haben.
Boah, das habe ich auch sehr spät erst gemacht.
Würdest du deinen Kindern, Marco, zum Abschluss empfehlen, Radprofi zu werden?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich schieße meinen kleinen Sohn öfter den Ball hin und sage, verwend auch den linken Fuß, weil es gibt ein paar Millionen mehr. Aber grundsätzlich hoffe ich sehr, dass der Sport Einzug findet, weil ich glaube, ganz egal welcher Sport, es ist sowas mit so einem riesen Mehrwert. Auch der Konkurrenzkampf, das Verlieren lernen, Teamgefüge zu lernen. Also ist es definitiv ein Sport an sich, ein Kulturgut, was Werte mit sich bringt, was ich auf jeden Fall meinen Kindern mitgeben will. Und ob es der Radsport ist oder sonst irgendwas, ist komplett egal.
Sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank an euch beide fürs Kommen und das Gespräch. Großer Dank auch an das Jazz in the City Hotel für die Gastfreundschaft. Danke euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sportlich, fiebert mit und
denkt weiter.